We Never Knew heißt dieser Titel von Berry auf Radio 3. Es weckte damals die größten Hoffnungen. Das Klimaabkommen von Paris, genau vor 10 Jahren wurde es beschlossen, 2015. Und es schien, als wäre die Weltgemeinschaft tatsächlich in der Lage, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. 194 Staaten und die EU unterzeichneten im Zuge der 21. Weltklimakonferenz das Übereinkommen, um die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst jedoch auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Und seitdem hat sich viel getan, allerdings nicht nur zum Guten. In diesem Jahr wurde offiziell verkündet, dass das große Ziel von Paris gescheitert sei. Die Erderwärmung werde schon in wenigen Jahren bei 2,5 bis 2,8 Grad liegen. Der Ökonom und Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, war 2015 in Paris mit von der Partie und nun ist er mir auf Radio 3 zugeschaltet. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, guten Abend.
Herr Edenhofer, wie war es für Sie damals, an diesem Übereinkommen beteiligt gewesen zu sein? Hatten Sie auch die große Hoffnung, dass die Weltgemeinschaft tatsächlich in der Lage sein könnte, die Erderwärmung zu begrenzen und damit die schlimmsten Folgen des Klimawandels aufzuhalten?
Also ich habe damals das Paris-Abkommen als einen großen diplomatischen Durchbruch betrachtet. Nach dem Desaster 2009 in Kopenhagen war das auch dringend notwendig und es war sicherlich gut, dass sich die Weltgemeinschaft auf ein Klimaziel geeinigt hat. Aber es war eigentlich damals schon klar und ich habe das auch damals geschrieben, dass ja die Staaten nur verpflichtet sind zu freiwilligen Beiträgen. Und es war eigentlich damals schon klar, dass das nicht ausreichen wird, um diese Temperaturziele zu erreichen. Also insofern würde ich sagen, war damals schon klar, es ist ein diplomatischer Erfolg, aber wenn nicht nachgebessert wird, dann werden wir die Temperaturkurve und die Emissionskurve nicht nach unten biegen können. Mhm.
Ich möchte mal vielleicht positiv fragen, neben dem 1,5-Grad-Ziel, was wurde denn damals noch konkret beschlossen und was wurde davon tatsächlich umgesetzt?
Was noch beschlossen worden ist, ist die sogenannte Klimafinanzierung, also dass im Wesentlichen die reichen Staaten Geld auf den Tisch legen, um die ärmeren Staaten darin zu unterstützen, Emissionen zu reduzieren. Und was auch passiert ist, das darf man nicht vergessen, es hat im Gefolge von Paris überall auf der Welt Klimapolitiken gegeben. Die wurden in der ganzen Breite eingeführt. Wir haben vor kurzem eine Untersuchung durchgeführt und haben uns da 1500 Klimapolitikpakete angeschaut. Und von diesen 1500 Paketen, die so in den letzten 25 Jahren, also auch schon vor Paris umgesetzt worden sind, waren nur 63 erfolgreich. Nur 63 haben dazu geführt, dass es zur Emissionsreduktion geführt hat. Und das zeigt im Kern, dass wir dort eine gewaltige Lernkurve zurücklegen mussten und noch müssen, weil wir zwar wissen, dass wir etwas tun müssen, aber wir wissen immer noch nicht so ganz genau, wie wir das vernünftig anstellen sollen.
Sie wissen es noch nicht ganz genau. Was hätte die Klimapolitik konkret in Deutschland vielleicht auch tun müssen, sagen wir mal, um der Einhaltung des Ziels ein wenig näher zu kommen als jetzt?
Also ich würde zunächst mal sagen, dass natürlich die Europäische Union im klimapolitischen eine Erfolgsgeschichte hinter sich hat. Es ist in der Europäischen Union gelungen, Wirtschaftswachstum vom Emissionswachstum dauerhaft zu entkoppeln, ohne dass wir unsere schmutzigen Industrien ins Ausland verlagert haben. Wir werden bis zum Jahr 2030 -55% erreichen und die bislang hat die Europäische Union Kurs gehalten. Gerade vor wenigen Tagen ist für 2040 das -90%-Ziel beschlossen worden, wo zugestanden Maßen dann 5% davon im Ausland erbracht werden dürfen, aber immerhin hat die Europäische Union Kurs gehalten. Und das ist eine große Leistung, die man hier wirklich würdigen muss, weil sonst der Eindruck entsteht, es hat überhaupt nichts genützt. Also so ist es nicht gewesen. Selbst in den Vereinigten Staaten sind absolut die Emissionen abgesunken. Also es hat durchaus Erfolge gegeben, was uns allerdings nicht gelungen ist, dass wir im Kern China und Indien mitgenommen haben und dass wir eben die Emissionen so absinken, dass wir eben das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten können. Wir werden in wenigen Jahren die 1,5-Grad-Grenze überschreiten. Das muss man anerkennen. Da war das Paris-Abkommen nicht erfolgreich.
Ja, jetzt ist von 2,5 bis 2,8 Grad die Rede. Sie haben gerade von Erfolgen gesprochen und gleichzeitig will die Bundesregierung das sogenannte Verbrenneraus verschieben. Das hören wir ja ständig in den Nachrichten und das ist auch geglückt. Die Energiewende wird in Frage gestellt. Gibt es bei solchen Kehrtwenden überhaupt Hoffnung aus Sicht der Klimaforschung?
Naja, also dass wir jetzt auf jeden Fall ein Zurückdrängen der Klimapolitik haben, dass sie also weniger Priorität hat, das ist ja ganz offenkundig. Ich würde aber trotzdem darauf hinweisen, dass das 90%-Ziel bis 2040 und die Nulllinie, dass wir bei den Emissionen die Nulllinie bis 2050 erreichen in der EU, das steht. Und dem muss sich sozusagen dann auch Deutschland stellen. Und das Verbrennerverbot, das ist aus meiner Sicht nicht schön, aber ich gehe ohnehin davon aus, dass Elektromobilität sich durchsetzen wird und die Kosten eben entsprechend sinken, sodass wir dort auch im Verkehrssektor entsprechende Fortschritte machen werden. Also von daher bin ich eigentlich da gar nicht so pessimistisch. Für mich ist die entscheidende Frage die, wie kriegen wir China an Bord und wie schaffen wir es, dass wir auch mit Indien uns ins Benehmen setzen, denn wir werden weder das 2-Grad-Ziel noch das 1,5-Grad-Ziel ohne China und Indien erreichen. Das ist aus meiner Sicht eine große Herausforderung.
Ja, das ist also die internationale Frage. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu uns in unsere Gefilde. Es werden bei der Kehrtwende, über die Sie auch gerade sprachen, vor allem wirtschaftliche Gründe angeführt. Sie sind ja auch selbst Ökonom. Herr Edenhofer, ist es wirtschaftlich tatsächlich so schwierig, Klimaschutzpolitik voranzutreiben?
Naja, also das ist immer die Frage, welche wirtschaftliche Betrachtung man hier anstellt. Wenn man weiß, dass ein ungebremster Klimawandel langfristig den Wohlstand der Nationen zerstört, dann ist Klimapolitik richtig betrachtet langfristige Wohlstandssicherung. Und das gerät natürlich in solchen Zeiten wie den unsrigen sehr leicht aus dem Blick, weil wir uns in einer geopolitisch sehr schwierigen Lage befinden. Die internationale Kooperation bröckelt. Da wird das Ganze schwieriger und natürlich im Augenblick für die europäische und deutsche Wirtschaft das Thema Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund steht. Aber auch hier, glaube ich, ist es wichtig zu sehen, dass es dort Mittel gibt. Zum Beispiel hat die Europäische Union ja Klimazölle eingeführt, um die heimische Industrie zu schützen vor billiger subventionierter Konkurrenz, zum Beispiel aus China. Und ich glaube, dass diese Klimazölle sehr sinnvoll sind, weil sie nicht nur die heimische Industrie schützen, sondern wir sehen, dass diese Klimazölle in vielen Teilen der Welt dazu führen, dass andere Länder auch CO2-Bepreisungssysteme, Emissionshandelssysteme einführen. Und wenn alle mitmachen, wenn alle sozusagen CO2-Preise einführen, dann wird auch der Druck, der Wettbewerbsdruck entsprechend geringer werden und dann kann man klimapolitisch voranschreiten. Wir befinden uns jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Wir beschreiten einen Weg in der Gefahr, der ist schmal und nicht breit. Das ist alles sehr, sehr schwierig und an beiden Seiten des Weges lauern Abgründe. Und da muss man eben dann mit Klugheit und auch mit Mut diesen Pfad versuchen zu gehen.
Klimaziele, wo stehen wir? Darüber habe ich mit dem Ökonom und Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung mit Ottmar Edenhofer hier auf Radio 3 gesprochen. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.